Es gibt sie noch, die Magie zwischen Mensch und Puppe. In einer Welt, die immer schneller und lauter wird, lädt das Puppenspiel zum Innehalten ein. Die Puppenspielerin Beate Welsch aus Emmertal öffnet mit ihren Figuren Räume zum Freuen, der Begegnung und des Dialogs. Sie ist mit ihren Puppen bei Kindergeburtstagen in Kindergärten, bei Festen mit Erwachsenen, in Seniorenheimen und im Frauenhaus. Darüber hinaus begleitet sie Präventionsprojekte gegen Mobbing und sexuellen Missbrauch. Mein Name ist Susanne Gerland und ich habe mit Beate Welsch darüber gesprochen, wie Puppen Brücken bauen, Mut schenken und Freude bereiten, ganz ohne Technik, nur von Mensch zu Mensch. Ich bin zu Gast bei der Puppenspielerin Beate Welsch in Emmertal. Ein Termin, auf den ich mich wirklich ganz besonders gefreut habe, denn eine Puppenspielerin zu treffen, ist heutzutage schon gar nicht mehr so selbstverständlich. Sie erzählt, wie sie zum Puppenspiel kam, wie Puppen Brücken bauen können, mal ganz ohne Technik, aber mit Herz, Stimme und Fantasie und welchen Zauber Puppen entfalten können. Und sie sind die wichtigsten Partner einer Puppenspielerin. Und so war natürlich auch meine erste Frage an Beate Welsch. Gibt es für dich eine Lieblingspuppe?
Lieblingsfigur schlechthin ist der Kasperl, ja. Und mein Kasperl hat ein ganz freundliches, positives, fast kindliches Gesicht mit einer ganz normalen, ganz leicht nach oben
die Nase.
Der Kasperl sonst ist oft übertrieben gezeichnet. So vom Kunstwerk, von der Handschnitzkunst, ist der Hohensteiner Kasperl ein Kunstwerk. Aber er hat die starke Hakennase nach unten. Und mit dem Hohensteiner Kasperl kann man nicht in die Krippe kommen.
Und ist er ein bisschen gruselig, oder?
Ach, er ist ein bisschen finster, ein bisschen dunkel, sehr kantig geschnitzt, ja. Und dann gibt's eben die übertriebene Himmelfahrtsnase, wo mir manchmal der Kasperl ein bisschen dümmlich vorkommt. Und das ist mein Kasperl überhaupt nicht. Mein Kasperl vertritt meine Philosophie, ja, meine Werte. Und meine Schwiegereltern, die ja hier in Emmertal seit 1961 wohnen, haben bei Arco in Hameln einen Satz Kasperlpuppen gekauft. Und dieser kleine Kasperl ist es nach wie vor. Diesen Satz Kasperlpuppen hat meine Schwiegermutter unserem Sohn geschenkt, der mit den Kasperlpuppen weniger anfangen konnte. Und ich habe die dann aufgegriffen, als etwa am Ende der 80er waren wir bereits in Bayern, in Erding, und ein Großvater in der Nachbarschaft hatte da plötzlich ein wunderschönes Puppentheater gezimmert. Und ich nehme diesen Satz Kasperlpuppen und habe gefragt, ob ich das Puppentheater mal ausprobieren dürfte. Und war so fasziniert, dass ich gefragt habe, darf ich das mal bisschen mehr benutzen, und habe dann in der Nachbarschaft und auf Kindergeburtstagen angefangen, mit diesem kleinen Satz Puppen zu spielen, und unsere Kinder waren fasziniert, die Nachbarschaft. Ich sollte auf Kindergeburtstage gehen, und dann sagte eine gute Freundin, merkst du nicht, wie das ankommt? Kauf ein paar mehr Puppen, schreib Geschichten, ich male die Kulissen, ich mache für dich Werbung und versuch mal das Theater nachbauen zu lassen. Und das ist alles dann passiert. Und dann kam irgendwann eine Mutter und sagte, kommen Sie auch in den Kindergarten. Und so ging es weiter. Und aus Unterhaltungsgeschichten wurde dann gefragt, spielen Sie auch was zum Thema Meer oder Ritter, Indianer, Wiese, Wald, Müll, Zähne. Und so wurde dann sukzessive immer mehr auch die Prävention, vor allen Dingen dann in Kindergärten und Schulen.
Also ist eigentlich deine Schwiegermutter schuld mit dem Satz Puppen,
genau,
die sie mal mitgebracht haben,
genau,
dass du jetzt so eine tolle Puppenspielerin bist.
Also, dass ich diesen Kasperl habe, kann man eigentlich sagen. Aber ich war immer fasziniert vom Theater und von der Schauspielerei und habe dann in Tübingen in einer Laienspielgruppe gespielt, also als richtige Schauspieler. Und später in Erding bin ich auch mal vielleicht so 6, 7 Jahre bin ich mit einer kleinen Gruppe rumgetingelt und wir haben zum Beispiel von Paul Mahr die Kikeriki-Kiste aufgeführt und ich war der Kümmel. Es war, glaube ich, eine Paraderolle für mich. Ich war so der unbedarfte, bisschen clowneske, schlitzohrige Kümmel.
Das passt auch zu dir.
Das war auch, das ist auch so ein bisschen auch so eine Art Kasperl. Ja, also das hat mir unglaublich viel Spaß gemacht, ja.
Und heute gehst du in Kindergärten, ins Frauenhaus, auf Geburtstage, auf Feiern und eben sowohl Kinder als auch mal Erwachsene.
Genau, also im Grunde genommen fange ich an mit meiner kleinen Bühne, erste einfache Geschichten in der Krippe, aber auch da sollte man nicht zu früh, also gute 2, ja. Das Schlimmste für mich ist eigentlich, wenn ein Kind weint, weil es einfach noch alles so fremd ist. Ich sage immer, alles hat seine Zeit, auch die Zeit des Kasperls. Und ich gehe auch in Seniorenheime. Ich war jetzt schon in Töneböhns Stiftung und da lebt eine Tante meines Mannes. Im Winter habe ich eine Puppengeschichte aufgeführt und mein Mann hat mich mit dem Akkordeon begleitet. Und ja, gerade auch bei so leicht beginnenden dementen Patienten ruft das sehr viele Erinnerungen zurück und die können sich ja an vieles aus ihrer Kindheit sehr, sehr gut noch erinnern. Wir singen dann auch ganz viele Lieder, gerade in der Weihnachtszeit oder im Winter und die singen dann mit und so eine halbe Stunde, da sind die dann ganz oft sehr glücklich.
Mein Gast heute ist Beate Welsch. Beate Welsch hat einen tollen Beruf. Sie ist Puppenspielerin. Seit vielen, vielen Jahren, wir haben uns kennengelernt auf einer Veranstaltung hier in Hameln. Und jetzt sitzen wir hier. Beate, du wohnst am Bückeberg. Wir haben einen unglaublich tollen Blick hier bei dir zu Hause über das ganze Wesertal hier geradezu. Und hinter uns, da steht deine Bühne, die du ja immer sozusagen im Gepäck hast, wenn du irgendwo hingehst und spielst. Du bist an ganz vielen Orten unterwegs, natürlich in Kindergärten, aber du hast auch ganz viele andere Stationen noch, wie zum Beispiel im Frauenhaus.
Ja, also zum Frauenhaus kann ich sagen, ich bin zur Optimistin im Club Hameln-Pyrmont. Und der Club der zur Optimistin Hameln-Pyrmont engagiert sich eben auch im Frauenhaus. Die zur Optimistin allgemein haben ja im Fokus die Frauen und die Mädchen, vor allen Dingen die Rechte der Frauen und Mädchen im Besonderen. Und natürlich ist da auch das Frauenhaus mit an erster Stelle in Hameln und das unterstützen wir finanziell und mit unserer Anwesenheit. Aber bei einem Besuch im Frauenhaus habe ich dann eben angeboten, wenn Bedarf ist, würde ich eben auch gerne für die anwesenden Kinder im Frauenhaus spielen. Und das erste Mal war ich jetzt 2024 zu Weihnachten und habe eine kleine Adventsgeschichte gespielt. Das ist dann reine Unterhaltung, Freude, Spaß. Und da waren auch die Mütter dabei. Und ich mache das in der Regel so, wenn ich nicht ganz genau weiß, welche Altersgruppe vor mir sitzt, dann bringe ich 2 Geschichten mit zum Thema. Die eine ist einfacher strukturiert, kürzer und die andere etwas anspruchsvoller und länger. Und da eben das Altersgefälle von 2 bis 12, dass eben alle mit Migrationshintergrund waren, die Kinder, und auch ich vom Personal des Frauenhauses beraten worden bin, habe ich die einfachere Geschichte gespielt.
Jetzt habe ich hier gleich wieder ganz viele Fragen an dich. Nämlich erstmal, wo kriegst du deine Geschichten her?
Also, ich schreibe meine Geschichten alle selbst. Und man sagt mir nach, dass ich wohl sehr viel Fantasie habe. Und meine Fantasie hilft mir eben, immer wieder neue Geschichten zu entwickeln. Und ich lese eigentlich gern, aber ich bin schon ein bisschen ein unkonzentrierter Typ. Und dann lese ich etwas und dann stelle ich fest, mein Gott, das Herz habe ich ja jetzt überhaupt nicht behalten. Dann lese ich es nochmal. Also Romane haben für mich gar keinen Sinn. Und früher lange Kinderbücher auch nicht. Was habe ich mit großer Liebe gelesen? Märchen.
Ja.
Märchen, Kurzgeschichten, Sagen. Alle Märchen aus verschiedenen Ländern, nicht nur Grimm und Andersen und Hauf und Bechstein und eben auch die Sagen, die römischen, die griechischen und so weiter. Und das ist im Grunde genommen hauptsächlich mein Fundus.
Das ist so auch deine Länge, ne?
Ja, ja, manche Märchen können natürlich sehr lang sein, aber in der Regel sind meine Geschichten für Kinder im Alter von 3 bis 6, das ist so das in Anführungsstrichen normale Kindergartenalter, eine halbe Stunde. Und die Geschichten sind ja zusammengesetzt aus Szenen. Wenn ich merke, die Kinder sind total begeistert und machen super mit, dann verlängere ich. Und wenn ich merke, die werden unruhig, dann kürze ich. Also dadurch, dass ich alleine bin, bin ich unglaublich flexibel, kann ständig improvisieren und eben auf die Situation eingehen.
Du hast nicht ein klassisches Stück, was jetzt so runtergespielt wird,
nein,
sondern du kannst immer sagen, jetzt hören die Kinder zu, jetzt merke ich, die Kinder wollen mehr wissen. Das heißt also,
ja,
du beschäftigst dich auch,
ja,
während des Spiels,
ja,
mit der Situation,
ja,
mit den Kindern, die da,
ja,
vor dir sitzen,
ja,
und reagierst,
ja,
drauf. Also im Grunde genommen ist jedes Stück immer neu.
Ja, immer ein bisschen anders. Oder viele Geschichten basieren auf einer Grundgeschichte und entsprechend diese Grundgeschichte kann ich anspruchsvoller und weniger anspruchsvoll spielen, beziehungsweise in die 4 Jahreszeiten setzen. Dann spielt die eine eben, die kann im Frühling, Sommer, Herbst und Winter spielen. Also da ist die Bandbreite unendlich.
In unserer Sendung heute dreht sich alles rund ums Puppenspiel. Ich bin zu Gast bei Beate Welsch in Emmertal. Eigentlich wollte sie gerne Ärztin werden, hat dann in Göttingen und Tübingen Theologie studiert, aber seit fast 40 Jahren gehört ihr Herz dem Puppentheater. Ihr Theaterspiel ist so vielfältig wie sie selber und ihre kleinen und großen Gäste. 2004 hat sie dafür den Kulturpreis in ihrer ehemaligen Heimat im Landkreis Erding erhalten. Ihr Puppentheater sollte natürlich unterhalten, seit 2018 gibt es aber auch das Präventionstheater. Zum Thema Missbrauch, Mobbing und Depressionen unterstützt sie mit ihrem Puppentheater Projekte in Kindergärten und Grundschulen. Prävention kann ja mehrere Situationen berühren. Wo setzt du da mit deinen Puppen ein?
Ja, also ich bin schon durch die Prävention im Laufe der Zeit sehr geprägt. Und wenn ich Unterhaltungskasperl spiele, ich muss schon aufpassen, nicht zu moralisch, nicht zu moralisierend sein oder nicht zu viele Appelle und weiter.
Findest du, die Theologie spielt da bei dir immer noch eine Rolle? Oder fließt da so ein,
ja,
bisschen ein?
So nicht alle 10 Gebote, aber einfach so Wertschätzung, Hilfe. Wenn jemand Hilfe braucht, ist es ganz klar, dass wir helfen. Also das zum Beispiel ist auch immer ein Appell, ja, des Kasperls.
Du bist mit deinem Präventionstheater auch schon in Kindergärten,
ja,
gewesen.
Ja.
Man kann dich ja auch richtig sozusagen kontaktieren,
ja,
und sagen, ich habe hier in meiner Gruppe ein Problem, ich weiß,
ja,
nicht,
ja,
was denkst du, kannst du da,
ja,
helfen? Was sind das für Probleme, mit denen die Leute dann auch durchaus mal zu dir kommen?
Ja, also das allerwichtigste Präventionsthema ist sexueller Missbrauch von Kindern. Das ist entstanden, wie gesagt, ich bin ja 35 Jahre habe ich ja mit meiner Familie in Bayern gelebt. Ich habe 2006 für das Mütterzentrum Erding für Erwachsene eine Puppengeschichte entwickelt, um mit dieser Geschichte die Wichtigkeit des Mütterzentrums darzustellen. In dieser Veranstaltung saß eine Polizistin. Damals hieß es noch Beauftragte der Polizei für Frauen und Kinder. Heute heißt sie Beauftragte für Kriminalitätsopfer. Und diese Polizistin ist anschließend auf mich zugekommen, hat mich gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, in Bezug auf sexuellen Missbrauch von Kindern auch eine Puppentheatergeschichte entwickeln zu können. Da habe ich erstmal tief durchgeatmet und konnte mir es eigentlich nicht vorstellen, habe aber dann, bin dann meinem Prinzip gefolgt, nicht von vornherein gleich Nein zu sagen, auch wenn es fast unmöglich erscheint. Und ich habe dann mich ein Jahr mit der Polizistin zusammengesetzt, habe sie einmal die Woche kontaktiert. Sie hat mich mit ganz vielen Texten versorgt, die ich teilweise unerträglich fand und fast nicht lesen konnte. Aber letztendlich hat dann mein Mann gesagt, wenn denn die Puppe das Medium ist, das den Kindern diesen schwierigen Sachverhalt am besten vermittelt, sei es meine Pflicht. Und mittlerweile hatte sich auch herausgestellt, durch Täter-Täterin-Profil und Opferprofil, dass der Täter, wie wir mittlerweile wohl alle wissen, aus dem sozialen Umfeld kommt, der Täter, die Täterin bequem ist, die Kinder beobachtet. Und wenn einem Täter, einer Täterin auffällt, dieses Kind ist bedürftig, vernachlässigt, braucht Liebe, Zuwendung, einfach nur Zeit, Geduld, da setzt er an. Mit anderen Worten, starke, aufgeklärte Kinder werden weniger Opfer als bedürftige Kinder. Und das ist im Grunde genommen eine so einfache Prävention. Ich sage immer wieder den Eltern, liebe Eltern, wenn ihr beide arbeitet und wenig Zeit unter der Woche für die Kinder habt, bitte habt kein schlechtes Gewissen. Eure Kinder sind in der Schule, im Kindergarten, im Hort, in der Mittagsbetreuung, wie auch immer. Und wenn ihr dann am Wochenende Zeit habt für die Kinder, ihr müsst nicht auf den Mond fliegen und nicht nach Paris zu Walt Disney. Habt einfach Zeit für sie. Zeit für die Kinder haben, den Kindern zuhören, die Kinder ernst nehmen, die Kinder wertschätzen und das, was die Kinder sagen, nicht von vornherein abtun. Und wenn die Kinder ein gesundes Selbstbewusstsein haben, auch lernen, ich darf ausprobieren, aber ich bekomme auch eine Grenze gesetzt. Also gibt es ein ganz wunderbares Buch, Meine Grenze als Mutter, als Vater, als Erziehungsperson ist, liebes Kind, dein Halt. Ja, also Kinder wollen unbedingt Grenzen ausprobieren und das sollen sie auch, aber sie wollen genauso stark die Grenze gesetzt bekommen.
Das ist so ein bisschen der Leitfaden denn auch,
ja,
ne?
Manchmal habe ich das Gefühl, das können manche Eltern nicht glauben wollen. Also ich bin sehr streng erzogen worden und habe dann bei meinen Kindern gesagt, ich möchte sie nicht so streng erziehen. Ich hatte ein gutes Regulativ durch meinen Mann und das Allerwichtigste ist, glaube ich, die Wertschätzung und ich liebe dich unendlich, aber hier ist meine Grenze, ja? Und ein Nein aus Liebe, das finde ich ist auch ganz, ganz wichtig. Und Kinder wollen ein Nein hören an der richtigen Stelle. Und sie fordern es auch ein.
Ich bin im Gespräch mit Beate Welsch, einer Puppenspielerin aus Emmertal. Und wir haben gerade etwas gesprochen über ihr Präventionsprojekt.
Das ist das Präventionsprojekt Mut macht stark. Da möchte ich nämlich nochmal einhaken. Wie bringst du den Kindern das näher? Es sind ja jetzt nicht Eltern, die dir so zuhören. Also da muss man ja anders rangehen. Du hast die Puppen dabei. Wie machst du sowas?
Genau, Mut macht stark. Das beinhaltet eben sexueller Missbrauch in Bezug auf Kinder. Und das Allerwichtigste ist in dieser Geschichte, das ist eine Geschichte zwischen zwei Kindern, die in den Kindergarten gehen, wenn ich im Kindergarten spiele, oder die in die Schule gehen, wenn ich in der Schule spiele. Das Mädchen ist etwas älter als der Junge, hat vielleicht schon einen klareren Durchblick. Der Junge ist noch ein bisschen unbedarft. Und bei sexuellem Missbrauch ist ganz wichtig, dass die Kinder wissen, was ein schönes Geheimnis ist und was ein schlechtes Geheimnis ist. In der Regel können die Kinder schöne Geheimnisse schwer artikulieren. Meistens sagen sie mir, ein schönes Geheimnis ist ein Blumenstrauß für die Mama. Mhm. Dann sage ich, wunderbar, damit beginnt das schöne Geheimnis. Aber den Blumenstrauß pflücken am Samstag und der Mutter erst am Sonntag geben, weil sie erst am Sonntag Geburtstag hat oder Muttertag hat, dann sparst du diesen schönen Blumenstrauß, das Wissen um diesen schönen Blumenstrauß eben für eine Weile auf. Was passiert bei dir? Eine Vorfreude entsteht. Bei der Mutter erzählst, du hast eine Überraschung, entsteht auch eine Vorfreude. Und dann hat das schöne Geheimnis ein Ende, weil es erzählt werden darf und alle freuen sich. Was ist ein schlechtes Geheimnis? Können die Kinder in der Regel besser artikulieren? Ich werde geschubst, ich falle hin, das tut mir weh. Und dann sagt diejenige oder derjenige, der mich schubst, wehe, du sagst es weiter. Was passiert bei dir? Du wirst natürlich traurig, weil man mit dir das gemacht hat. Du bist auch wütend, weil du dir wehgetan hast und weil man mit dir das gemacht hat. Aber zusätzlich bekommst du ja auch Angst, weil man dir verbietet, du darfst es nicht weiter sein, sonst. Und da sagen wir den Kindern, egal was dir auferlegt wird, wehe, du sagst es weiter, dann passiert was. Du musst es immer weiter sagen. Das ist mutig. Das ist stark. Wenn du dein schlechtes Geheimnis, das, was Bauchschmerzen macht, das, was wie dicke Steine im Bauch liegt, wenn du das weiter sagst. Und im Prinzip gibt es 6 Appelle in diesem Theaterstück. Mein Körper gehört mir. Ich darf bestimmen, wer wo, wie, wann mich berührt. Ich habe Gefühle, auf die ich mich verlassen darf. Es gibt schöne und schlechte Gefühle und ich darf auch wütend sein. Aber wenn ich wütend bin, darf ich niemanden anderen wehtun. Aber wenn ich wütend bin, kann ich ins Bällebad springen oder in die letzte Ecke des Gartens laufen und ganz laut schreien. Ich habe meine Grenze, bitte beachte sie. Aber natürlich achte ich auch auf deine Grenze. Ich darf Nein sagen. Halt, stopp, nein. Wenn dieses Nein nicht gehört wird, dann darf ich mir Hilfe holen. Und das ist kein Petzen. Petzen, das hat nichts mit mir zu tun. Da beobachte ich irgendwas, was gar nicht schlimm ist, was passiert ist. Und ich will das gleich der Kindergärtnerin erzählen, damit der andere eine Strafe bekommt. Das ist nicht schön, petzen. Aber wenn es mir nicht gut geht, wenn ich ganz, ganz traurig bin und mir gesagt wird, das darf ich nicht weitersagen, dann leuchtet bei mir die rote Lampe. Genau dann muss ich es weitersagen. Und das, der letzte Appell ist eben das Unterschied zwischen schönen und schlechten Geheimnissen. Und das versuchen wir in einer kleinen Geschichte zwischen einer Freundschaft zwischen Tobi und Greta, den Kindern in einer halben Stunde darzustellen. Die Kinder sollten vorbereitet sein, nicht unvorbereitet in diese Geschichte. Und ganz wichtig ist auch eine Nacharbeit. Aber das Spannende ist, dass immer wieder von Erzieherinnen, Erziehern gesagt wird, Frau Welsch, wir haben gar nicht gedacht, dass unser autistisches Kind da 5 Minuten sitzen bleibt, das ist sonst immer so zappelig, es hat die ganze halbe Stunde ausgehalten. Das macht, glaube ich, das Puppentheater aus. Hm. Live und diese Faszination von den Puppen.
Sie hören das besondere Gespräch mit besonderen Menschen bei Radioaktiv und ich bin heute zu Gast bei der Puppenspielerin Beate Welsch in Emmertal.
Wir sind hier bei dir zu Hause. Und hinter uns steht dein Puppentheater, große Bühne, genau. Ob groß oder klein, aber du hast deine Bühne immer dabei. Vorbereiten musst du dich natürlich auch und du sagst, deine große Bühne steht heute hier, weil du üben willst. Ja. Wie macht man das denn? Du sagst, du bist alleine.
Ja.
Wo merkst du, ja, so finde ich es gut, aber so gefällt es mir doch nicht?
Es ist so, ich lege hauptsächlich den Schwerpunkt, vor allen Dingen bei Erwachsenentheater, auf den Textinhalt und auf die Betonung der Worte und überhaupt auf den Redefluss. Und dann nehme ich die Puppen unterstützend dazu. Und da hätte ich wahrscheinlich in den letzten Jahren viel, viel mehr, weil ja auch die Technik vorangeschritten ist, einfach ein Handy mir aufbauen müssen. Und dann hätte das Handy das aufgenommen und ich hätte dann hinterher das angeschaut. Also das ist passiert mit der Präventionstheatergeschichte Mut macht stark. Das hat die Polizei aufgenommen. Mhm. Das habe ich immer wieder mir angeschaut und geguckt, was könnte ich besser machen? Mhm. Wo halte ich die Puppe zu schief, zu wackelig? Ich habe ja auch das Präventionsgeschichte zum Thema Mobbing. Das ist auch professionell aufgenommen worden. Ihre jüngste Tochter hat soziale Arbeit studiert und mit der arbeite ich zusammen. Die nimmt Dialoge Tieren auf, die sie geschrieben hat, die ich dann spiele. Und das sind Konflikte, beginnende Mobbing-Situationen, die spiele ich mit zwei Tieren. Das nimmt sie auf und geht damit in die Klassen, lässt es abspielen. Und dann hört meistens die Situation auf, und was würdet ihr jetzt in der Situation machen? Oder habt ihr eine Lösung? Oder könnt ihr mir weiterhelfen? Und da sehe ich natürlich dann auf den Videos, wie halte ich die Puppe? Kann ich es besser machen? Ich habe eine ganz wunderbare Clubschwester, die Katharina Kunzendorf, die ist Musikerin, hauptsächlich in Bad Pyrmont angesiedelt. Und die begleitet mich seit einiger Zeit musikalisch im Puppentheater für Erwachsene. Und die sagt mir, schau Beate, da kommt jetzt die Schildkröte. Die Schildkröte ist ganz, ganz langsam. Also musst du auch sie ganz, ganz, ganz langsam bewegen. Und auch ganz, ganz langsam sprechen. Ja, also sie ist da eine ganz, ganz große Unterstützung und Hilfe. Und jetzt, wo nach 35 Jahren, ja, zeigt es mir, man hat nie ausgelernt, man kann immer noch sich verbessern. Und ja, es ist ein ganz großer Input.
Also so ist das eigentlich immer ein Prozess.
Ja.
Deine Puppen. Du hast ja jetzt nicht nur den Kasper, du hast nicht nur die klassischen Figuren, du hast eben schon die Schildkröte erwähnt, als ich dich kennengelernt habe, auch mit einem Theaterstück. Da war auch eine Grille zum Beispiel dabei, das sind ja keine klassischen Theater- oder Puppentheaterfiguren. Nein. Wo bekommst du die her?
Das ist eine ganz tolle Firma, die ich in einem ganz entzückenden kleinen Geschäft in Erding kennengelernt habe. Und die machen eben sehr, sehr naturgetreue Tiere. Schildkröte, Muschel, Schnecke, Rochen, Oktopus, also Meerestiere, Schmetterlinge. Alle Tiere, die man sich vorstellen kann, eben auch als Handpuppen, aber auch als Kuscheltiere und größer. Aber für mich sind eben die Handpuppen interessant. Und eben gerade, wenn ich für Erwachsene ein Puppentheater aufführe, dann sollen das natürlich sehr naturgetreue Tiere sein. Und ein Schwerpunkt meines Erwachsenentheaters sind Fabeln. Fabeln nach Aesop, 6. Jahrhundert vor Christi, oder dann von Jean de La Fontaine im 17. Jahrhundert. Die Fabeln, und ganz spannend ist, Kinderbuchautoren unserer Zeit haben sich inspirieren lassen von diesen alten Fabeln. Janosch, die Fiedelgrille und der Maulwurf, das ist nach Jean de La Fontaine die Ameise und die Grille. Ja. Oder auch Frederik die Maus nach Leo Leoni, basiert auch auf der Ameise und der Grille. Ich habe die Ameise und die Grille gesehen und dann habe ich mir gesagt, mein Gott, ich könnte ja diese Fabel spielen nach Jean de La Fontaine. Dann habe ich aber festgestellt, wenn ich die also textgetreu spiele, dann dauert die ganze Fabel 5 Minuten. Denn im Sommer arbeitet die Ameise, die Grille fiedelt. Im Winter hat die Grille keine Vorräte angeschafft. Die Ameise hat ein volles Haus. Sie sagt ja dann, ach, was hast du im Sommer getrieben, als wir uns auf den Winter vorbereitet haben, fragt die Ameise. Und die Grille sagt, ich habe Himmel und Erde mit meiner Musik erfreut. Ich habe Freude geschenkt. Gut, wenn du im Sommer Musik gemacht hast, im Winter, dann tanze jetzt. Mit anderen Worten, tut mir leid, keine Vorräte, du du stirbst. Fabeln sind ja in der Regel sehr moralisierend, hatten ja erzieherischen Charakter damals. Und ich habe das dann eben umgewandelt. Ich habe da eine halbe Stunde draus gemacht. Grille der Lebenskünstler, Ameise für Arbeit, Biene für Pflicht, Schildkröte für mit Veränderungen umgehen, Eule Erfahrung.
Du hast noch andere Tiere dazugenommen.
Ich habe noch vier weitere Tiere dazugenommen. Und dann ganz zum Schluss, in Anlehnung an Janosch, darf dann auch die Grille beim Maulwurf überwintern. Ja, der Maulwurf, ganz aufs Hören konzentriert, sehen tut er nicht so gut, hat sich immer an der Musik erfreut und nun möchte er die Grille belohnen. Ja, und ich denke letztendlich, es ist ja so, natürlich ist Arbeit wichtig, natürlich sind Vorräte anschaffen wichtig, natürlich muss man schauen, wie man durchs Leben kommt, aber gleichzeitig ist das nicht ausschließlich der einzige Lebensinhalt, sondern auch Freude empfangen, Freude spenden, glückliche Momente haben, Carpe diem, den Tag genießen. Das ist ja vielfach auch etwas, was vielen Menschen, glaube ich, nicht mehr so selbstverständlich ist. Auch sich an kleinen Dingen freuen, dankbar sein für das, was man hat, gewisse Demut, sich freuen können über wirklich ganz kleine Dinge. Und wenn es das Lächeln ist, was einem auf der Straße wiedergegeben wird, weil man einen angelächelt hat oder so, ja. Also das ist so die Botschaft auch.
Vielen Dank an Beate Welsch. Die Puppenspielerin aus Emmertal ist mit ihren Puppen an ganz verschiedenen Orten. Vielleicht ja auch mal bei Ihnen. Infos dazu finden Sie auf der Internetseite puppentheater.welsch1.de. Die Sendung zum Nachhören finden Sie in der Radioaktiv-Mediathek. Mein Name ist Susanne Gerland. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.